«Alles klar, Amerika» wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Neu in deinem Kino «Palestine 36».
«Huna, Sautul Quds, this is Jerusalem calling.»
Der neue Film von der Annemarie Chassir führt uns ins Jahr 1936 nach Palästina, wo der Widerstand gegen die britische Kolonialmacht wächst.
Is it the right of the English to distribute the land as they like?
Land registration will protect you.
Die Geschichte folgt dem Yusuf, der Afra und dem Khalid, wo alle drei ganz unterschiedlich in die Aufstände hineingezogen werden.
This is my little brother. He hasn't done anything.
Ein intensives Kinoerlebnis über persönliche Schicksale an einem Wendepunkt in der Geschichte.
I cannot, in good conscience, sit here and become complicit in this.
«Palestine 36» läuft ab jetzt im Kino. Alle Infos findest du auf trigon-film.org.
You know, against the backdrop of fragile peace negotiations, Iran says its forces shot down a U.S. Reaper drone. Now, this follows, of course, the U.S. military conducting what they call self-defense strikes on Iranian forces that Iran now calls a grave violation of the ceasefire. Here's Secretary of State Marco Rubio on the deal and the impacts.
It's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
Martin, was hören wir da?
Christoph, wir hören ein Nachrichtenbulletin von CBS News mit dem amerikanischen Außenminister Marco Rubio. Und er sagt, dass es also um dieses Vertragsgeschacher mit dem Iran noch ein Hin und Her gibt. Es gibt tatsächlich ein Verwirrspiel. Rubio sagt, entweder kriegen wir einen guten Deal oder wir kriegen gar keinen Deal. Und das Ganze wird begleitet und untermalt von Verstößen gegen den Waffenstillstand am Dienstag auch wieder. Das erhöht die Verwirrung. Und das ist eben auch bei Trump so, die Sprache, die er verwendet, das ist auch ein Verwirrspiel. Einmal heißt es, wir haben den Deal, dann heißt es, wir haben keinen Deal.
Es ist Mittwoch, der 27. Mai 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüssen. Der Martin ist langjähriger USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, der Irankrieg ist am 28. Februar losgegangen mit Bombenangriffen der Amerikaner und Israelis auf den Iran. Das war also vor genau 3 Monaten. Wo stehen wir heute?
Wir stehen im Niemandsland, Christoph. Niemand weiß genau, wo es weitergeht, wie es weitergeht. Es geht mal hü, es geht mal hot. Im Moment wird die Waffenruhe, wie ich eben schon sagte, durch Verstöße dauernd auf die Probe gestellt. Und es ist nicht absehbar, wie dieser Deal eigentlich, wenn es denn überhaupt einen Deal gibt, am Ende aussehen wird.
Es wird ja seit einiger Zeit verhandelt. Zuerst hat man sich in Pakistan getroffen, jetzt offenbar auch in Katar. Was bedeutet das?
Zum einen natürlich kannst du daran die Panik der Anrainerstaaten ermessen, also keiner der Golfstaaten und sicherlich auch nicht Pakistan oder Ägypten oder die Türkei, die ja alle verwickelt sind in diese Verhandlungen auf die eine oder andere Art und Weise, wollen, dass dieser Krieg wieder aufflammt. Und es ist in dem Zusammenhang interessant, welche Rolle China hier spielt, der pakistanische Vermittler. Ist also kurzfristig nach China gereist. Man könnte davon ausgehen, dass die Pakistanis die chinesische Regierung gebeten haben, Druck auf den Iran auszuüben. Wir wissen es nicht, wir können es nur ahnen. Aber es sind also mittlerweile so viele Köche an diesem Brei beteiligt, dass wir keine Ahnung mehr haben, wer wirklich entscheidend an was beteiligt ist und wer wirklich entscheidend für eine Lösung dieses Konflikts sein wird.
Wir haben ja vor 2 Wochen in unserem Podcast davon geredet, dass der Trump als Bittsteller nach China gereist ist zum Staatsbesuch, weil er eben in dem Irankrieg in einer Sackgasse stecken geblieben ist. Was hat der Besuch in Peking vom Trump jetzt gebracht in Sachen Iran?
Eigentlich, Christoph, muss man leider sagen, dass er nicht viel gebracht hat. Also ich kann zum Beispiel nicht erkennen, ob China tatsächlich größeren Druck auf Teheran ausübt, obwohl natürlich ein Gutteil der chinesischen Ölimporte durch die Straße von Hormuz läuft und die ist ja bekanntlich gesperrt. Wir kriegen auch andauernd wieder mal Meldungen, denen zufolge China Waffen an den Iran liefert oder zumindest Komponenten für Waffen. Das wäre also tatsächlich dann für die Trump-Administration ein größeres Problem. Aber bisher kann man nicht genau erkennen, falls Beijing Druck auf Teheran ausübt, wie dieser Druck aussieht und was am Ende dabei rauskommen wird.
Ein wichtiges Thema in dem Krieg ist ja die mögliche atomare Bewaffnung vom Iran. Jetzt hören wir immer wieder aus dem Trump, seinem Umfeld, dass der Iran zugesagt hätte, auf die Anreicherung oder auf die weitere Anreicherung, besser gesagt, von Uran zu verzichten. Stimmt das?
Ja, auch das ist alles in einem ganz großen Nebel, Christoph. Wir wissen es nicht. Also der Iran widerspricht den Amerikanern, wenn die Amerikaner behaupten, dass Teheran auf das Recht auf Anreicherung grundsätzlich verzichtet hätte. Das wäre ja auch seltsam. Die Iraner haben den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Der gesteht ihnen das Recht auf eine Anreicherung für zivile Zwecke zu. Ich glaube, das sind 3% Anreicherung. Also wenn die Trump-Administration sagt, Teheran habe grundsätzlich auf das Recht auf Anreicherung verzichtet, dann wäre ich da mal vorsichtig und würde auch darauf hinweisen, dass wir diesbezüglich aus Teheran eigentlich nur Widerspruch gehört haben.
Der Sprecher vom iranischen Außenministerium, das ist ein Herr Ismail Baghai, hat sich zu dem Thema geäussert.
We are currently focused on the negotiation process. How the agreement will be announced or signed is something that can still be decided later. As for whether delegations will travel to Tehran again, or vice versa. Yes, that remains possible if necessary. However, under the current circumstances, we have not planned any trip to Pakistan, nor any visit by a Pakistani delegation to Iran. The focus of the negotiations is on ending the war. At this stage, we are not discussing the details of the nuclear issue.
Was sagt der Sprecher vom iranischen Außenministerium, Martin?
Ja, dass der Iran eben auf die Verhandlungen fokussiere, in denen es darum gehe, diesen Krieg zu beenden. Und es sei also eigentlich nicht geplant, dass eine iranische Delegation erneut nach Pakistan reise. Man halte sich das offen, aber geplant sei es nicht. Und das ist für mich der entscheidende Passus, Christoph. Es geht also nicht um nukleare Fragen bei den derzeitigen Verhandlungen. Nukleare Fragen, das sagt der iranische Sprecher, seien derzeit nicht das Thema.
Was heißt das jetzt für die USA?
Ja, ich meine, der Grundanlass für diesen Krieg war die Vernichtung des iranischen Atompotenzials. Und es ist natürlich nun klar, dass Donald Trump verzweifelt nach einem Ausweg aus diesem Krieg sucht und dass dabei vielleicht sogar Grundannahmen, weswegen man in diesen Krieg überhaupt gezogen ist, über Bord geworfen werden. Es gibt ja, Christoph, jeden Tag eine neue Linie in Washington. Mal werden die Iraner in die Steinzeit zurückbombardiert, mal sagt Trump, man habe es nun mit vernünftigen Leuten zu tun, mit denen man auch verhandeln könne. Mal wird die Straße von Hormuz freigebombt und freigekämpft. Mal wird die Straße von Hormuz zusammen mit dem Iran verwaltet. Das muss man sich mal vorstellen. Auch das hat Donald Trump schon gesagt. Ein Gemeinschaftsprojekt. 50% der Durchfahrtgebühren gehen nach Washington, 50% nach Teheran. Das ist alles schon mal gefallen. Und das alles zeigt eben, dass die amerikanische Verhandlungslinie überhaupt nicht klar ist und dass sie sich auch vielleicht wandelt, weil der innenpolitische Druck auf Trump immer größer wird. Und das würde dann im Moment so aussehen, als ob die USA vor einer der bedeutendsten strategischen Niederlagen seit 1945 stünden.
Wieso? Kannst du das erklären?
Naja, also die USA, wenn der Deal so zustande kommt, wie er sich im Moment andeutet, und auch hier muss man wieder sagen, wir müssen vorsichtig sein, weil wir die Umrisse nicht genau kennen. Aber wenn der Deal so zustande kommt, wie es sich andeutet, dann würden die USA jetzt in einer schlechteren Position dastehen als vor dem Krieg, als die Straße von Hormuz zum Beispiel offen war und Öl und Gas mehr oder weniger problemlos aus dem Persischen Golf transportiert werden konnten. Das ist natürlich nicht mehr der Fall, Christoph. Und es ist auch schwer vorstellbar, dass der Iran diesen Hebel wieder vollständig aus der Hand gibt. Der Iran hat nun entdeckt, dass er die Möglichkeit hat, die Weltwirtschaft und damit auch die USA als größte Wirtschaftsmacht empfindlich zu treffen. Und da werden natürlich schon Erinnerungen an Vietnam wach. Du erinnerst dich, April 1975, ich weiß, du bist wesentlich jünger als ich, aber du warst natürlich auch schon damals und hast das mitverfolgt. April 1975, die Bilder vom Dach der amerikanischen Botschaft in Saigon, als die letzten Hubschrauber, die letzten evakuierten Leute außer Landes geflogen haben auf amerikanische Flugzeugträger und Schiffe. Und nun könnte das so aussehen, als wenn wir wieder in einem Schlamassel drinstecken, das vielleicht nicht ganz die Größe der Vietnam-Tragik erreicht, aber trotzdem ein Schlamassel. Und das natürlich angerichtet wurde von Trump und seinen Einflüsterern und Schmeichlern.
Du redest von Einflüsterern und Schmeichlern. An wer denkst du konkret, Martin?
Naja, zunächst einmal, also hier in Washington natürlich wird Benjamin Netanyahu erwähnt, der also Trump offensichtlich sagte, der Krieg lohne sich, das sei nicht alles so schwierig. Aber natürlich kann man nicht nur einem ausländischen Regierungschef die Schuld zuschieben. Die amerikanische Regierung und namentlich der Präsident hat selber entschieden. Und es gibt natürlich auch in Washington Einflüsterer, die offensichtlich Einfluss auf Trump haben und die vielleicht sogar mehr Einfluss auf Trump hatten, als es Benjamin Netanyahu jemals hatte.
Aber wer denkst du zuerst?
Naja, also Gestalten wie Lindsey Graham, der windige Senator aus South Carolina. Er war mal ein Gegner von Trump 2016, dann war er wieder ein Freund von Trump. Nach dem Sturm aufs Kapitol im Januar 2021 hat sich Graham distanziert von Trump, aber nur kurz und dann war er wieder ein Freund von Trump und so weiter. Und er ist natürlich in den Monaten vor Kriegsbeginn, also im Januar und Februar, ist Graham als ein ganz lautstarker Befürworter eines Krieges aufgefallen. Er hat eigentlich diesen Feldzug gegen Teheran als eine Sache porträtiert, die man leichterdings machen könnte und die auch keine großen Anforderungen stellen werde. Und er war tatsächlich einer der Hauptkriegstreiber in Washington.
Lass mal rein in den Auftritt von Lindsey Graham, und zwar vom 1. März. Das ist der Tag, nachdem der Krieg losgegangen ist, nachdem die USA und die Israelis den Iran angegriffen haben.
And I am so proud of President Trump and Admiral Cooper for finally making this regime pay a price. The largest state sponsor of terrorism is going to be no more soon. The mothership of terrorism, Iran, is sinking, and the captain, the Ayatollah, is dead. The Iranian people are our boots on the ground. We don't need any American soldiers in Iran. But President Trump's promise to provide help on the way to the protesters is now a reality. Help is there. And I would encourage the Iranian people to take this moment and take their country back.
Das ist Lindsey Graham am 1. März gsi. Ist natürlich, wie wir mittlerweile wissen, nicht ganz so rausgekommen, wenn er das hier angekündigt hat.
Ja, das kannst du laut sagen. Wenn man sich das anhört, also es ist unglaublich, mit welcher wirklich Dummheit Lindsey Graham hier am ersten Tag des Krieges reagiert hat. Er sagt also, dass das Mutterschiff des Terrors, also die Iran, versinke. Aber natürlich schwimmt dieses Mutterschiff des Terrors leider und offensichtlich immer noch. Und außerdem sagt Graham, dass die USA keine Bodentruppen einsetzen müssten, weil das iranische Volk diese Aufgabe übernehmen werde und das Regime stürzen werde. Also, Entschuldigung, heute scheint mir das Regime in Teheran gestärkt zu sein. Und die Iranerinnen und Iraner gehen nicht mehr auf die Straße, denn sie würden ihr Leben riskieren. Und hinzu kommt natürlich, dass unterdessen die Iraner mit der Schließung der Straße von Hormuz die Weltwirtschaft drangsalieren. Und sie haben nun tatsächlich eine Wirtschaftsatombombe, wenn man das so sagen möchte, in der Hand, indem sie eben dauernd wieder mit der Schließung der Straße von Hormuz drohen könnten. Es ist wirklich unglaublich, sich im Nachhinein diese Ankündigung von Lindsey Graham anzuhören, die Verantwortungslosigkeit und die Ignoranz, die hinter diesen Äußerungen steckt, ist absolut unglaublich.
Aber in dem Fall muss man Lindsey Graham zuhalten, er ist sich treu geblieben. Er hat nämlich kürzlich den Donald Trump aufgefordert, die Waffenruhe zu ignorieren und die Bombardierung wieder aufzunehmen. Lassen wir kurz rein in die kürzliche Äußerung.
I believe Iran wants a nuclear weapon. They would use it. So does President Trump. They would use it as part of their religious agenda. They would destroy the Jewish state. They would eventually hold us hostage. So his audience, the Iranian regime, do I worry about gas prices? Yes. But President Trump's right. The biggest threat to the stability in the world is a nuclear-armed Iran. And whatever price we have to pay, we will pay. What did Churchill say? Whatever price we have to pay to beat Hitler, we will pay. Same with Iran. The good news, we're inside the 10-yard line. I think if we go back to military activity, weaken them further, then we can end this thing pretty soon.
Ja, hier ist wieder also Lindsey Graham, der sagt, wir sollten neuerlich wieder bombardieren, wir sollten das Regime fertig machen, weil ansonsten der Iran die Atombombe hätte und das wäre die größte Gefahr überhaupt für die Welt und von allen Dingen natürlich auch für Israel. Man muss vielleicht den Herrn Senator aus South Carolina daran erinnern, dass das Abkommen des Barack Obama 2015 mit dem Iran schloss, eine Anreicherung von Uran verhindert hat und dass tatsächlich die Internationale Atomenergieagentur in Wien durch Inspektion feststellte, dass der Iran sich an dieses Abkommen gehalten hat, bis Donald Trump 2018 dieses Abkommen zerrissen hat und gesagt hat, er würde was Besseres kriegen. Und nun sind wir also, wie ich vorhin sagte, in diesem Schlamassel drin.
Der Lindsey Graham haben wir gehört, aber er ist nicht der Einzige. Wer hat dem Trump sonst noch dazu geraten, den Iran anzugreifen?
Ich war natürlich leider keine Fliege an der Wand des Kabinettszimmers, aber ich würde mal sagen, dass Kriegsminister, wie er sich nennt, Hexet, auch einer derjenigen war, die Trump feste zugeraten haben, in diesen Krieg reinzuziehen. Und das passt auch. Ja, Hexet ist ja nun wirklich jemand, der auf Liegestützen und Bizeps pocht. Und vielleicht andere Dinge, die man für einen erfolgreichen Krieg bräuchte, etwas hintanstellt. Er ist ein sehr markiger Mann und ich glaube, er wollte sich auch beweisen in diesem Krieg. Man hat ja gegen ihn sehr kräftig propagandiert vor seiner Ernennung, weil er als Trinker bekannt war, als Frauenheld. Und vielleicht wollte er mit diesem Krieg beweisen, dass er tatsächlich in der Lage ist, das Pentagon zu managen und einen größeren Krieg zu managen. Und naja gut, also bisher kann man nicht unbedingt sagen, dass Hexet in diesem Bestreben Erfolg vergönnt war. Ein weiterer, der Trump sicherlich beraten hat, war der Befehlshaber von CENTCOM, dem Zentralkommando, das also für den Nahen Osten zuständig ist, Admiral Bradley Cooper, Brad Cooper. Er hat natürlich auch wahrscheinlich Trump gesagt, ja, wir können das machen, das wird keine größeren Probleme geben. Also weder Hexet noch Cooper haben dem Präsidenten klipp und klar gesagt, dass ein Angriff auf den Iran wahrscheinlich zu einer Schließung der Straße von Hormuz führen werde. Eine Tatsache, die jeder amerikanische Präsident in den letzten 30 Jahren berücksichtigen musste als eine mögliche Folge eines Krieges gegen den Iran. Ich glaube nicht, um es nochmal zu wiederholen, dass Hexet und Cooper dem Präsidenten dies klipp und klar dargelegt haben.
Aber sag mal, welche Rolle hat denn der Generalstabschef Dan Kane gespielt? Also vom Job her ist ja das denn eigentlich der wichtigste militärische Berater vom amerikanischen Präsidenten.
Ja, und ich würde auch mal sagen, also aus der Ferne besehen, kommt er mir als der Vernünftigste vor in dieser Runde. Ich glaube, dass er zusammen mit CIA-Chef Rutledge dem Präsidenten klipp und klar gesagt hat, wo die Risiken dieses Krieges liegen. Ich glaube, dass Kane, der ja von Trump aus dem Ruhestand geholt wurde, ich glaube, dass Kane dem Präsidenten auch gesagt hat, dass man mit eben dieser Schließung der Straße von Hormuz und den weltwirtschaftlichen, sich daraus ergebenden Folgen rechnen müsste. Also ich glaube, dass Kane tatsächlich eher neutral war. Er hat dem Präsidenten Optionen gegeben, wie dieser Krieg gemacht werden kann. Und ich bin überzeugt, dass er Trump auch gewarnt hat, was denn schief gehen könnte.
Grundsätzlich, wie kann es denn sein, dass die USA in den Krieg gegen den Iran ziehen, ohne das sie im Plan haben für die Straße von Hormuz?
Ja, darauf gibt es mehrere Antworten. Ganz oben natürlich ist die Ignoranz des Präsidenten, ja, und auch Trumps Personality. Da sind bestimmte gravierende Schwächen drin. Aber davon mal abgesehen, die Antwort heißt natürlich Venezuela. Das ging so glatt, diese Aktion gegen Maduro in Caracas. Und dann haben die also im Weißen Haus gedacht, gut, wir machen das wieder. Das klappt auch in Teheran. Und natürlich das Verrückte ist, wir wissen jetzt, Christoph, dass der Plan ursprünglich vorsah, das Regime in Teheran zu ersetzen mit, tada, Ahmed Ahmadinejad.
Wir erinnern uns.
Ja, genau, dem Super-Hardliner aus Teheran. Dass dieser Mann, Ahmed Ahmadinejad, sollte nun die Delcy Rodriguez von Teheran werden. Also, I mean, das ist schon also eine ziemlich gewagte Vorstellung. Aber natürlich, die Leichtigkeit, mit der das Ding in Caracas abgelaufen ist, hat Trump verleitet, dasselbe in Teheran zu erwarten. Wir töten den Ayatollah, bringen seine engsten Mitarbeiter um und dann setzen wir Ahmadinejad ein als vernünftigen neuen Statthalter. Wie gesagt, Ahmed Ahmadinejad, der übrigens spurlos verschwunden ist. Ja, ich wollte nicht in dessen Haut stecken. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine große Kugel schiebt in Teheran im Moment. Jedenfalls, er sollte die Delcy Rodriguez des Iran werden. Unglaublicher Vorgang. Das ist in der internationalen Presse meines Erachtens nicht gebührend gewürdigt worden, wie totally crazy das alles ist. Ja.
Wir haben ihn vorgestellt, oder respektive da erinnert, in einem Artikel im Tagesanzeiger, Ahmadinejad ist wirklich ein bisschen eine merkwürdige Wahl für den Posten. Aber letztlich entscheidet der Präsident. Die Verantwortung kann der Trump auch nicht abschieben, aber er sieht sich ja bekanntermaßen immer als grossen Sieger.
Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. Here with us tonight is a group of winners who just made the entire nation proud. The men's gold medal Olympic hockey team. Come on in.
Das ist der Donald Trump bei seiner Rede zur Lage der Nation Ende Februar. Und er hat gesagt, er könne sich fast nicht mehr helfen, weil die USA einfach immer werden gewinnen. Und am Schluss hat er diese Nationalmannschaft in den Kongresssaal gebeten, weil sie gerade am Tag vorher oder zwei Tage vorher an den Olympischen Spielen in Italien das Hockey-Turnier gewonnen haben und die Goldmedaille dabei haben. Jetzt aktuell läuft ja in der Schweiz die Hockey-WM und das US-Team hat sich gerade noch knapp für die Viertelfinale qualifizieren. Was aber nicht heisst, dass sie am Schluss nicht gleich noch gewinnen. Aber wir haben gesehen, es kann schnell gehen, im Sport wie in der Politik.
Ja, das ist richtig. Denk nur dran, als der Präsident im Februar diese Rede gehalten hat, da waren wir alle Gewinner. Also ich auch. Ich war ein ganz großer Gewinner und jetzt bin ich auch Teil der Verlierer. Und natürlich ist es immer so, wir sind ja das hottest country in the world. Ja, also nicht das coolste, sondern das hotteste. Und wir sehen das auch daran, dass die Zahlen der Besucher aus Europa, aus Lateinamerika in die USA, die in die USA kommen wollen, erheblich zurückgegangen sind. Vielleicht, weil es den Leuten ein bisschen zu heiß ist hier. Aber immerhin, ja, es ist richtig. Mit dem Iran sieht es also nicht rosig aus der Zeit. Die Straße von Hormuz ist immer noch gesperrt. Es ist nicht klar, wie die frei zu bekommen ist. Da müssen wir eben abwarten, was dieses Memorandum of Understanding, an dem nun herumgefeilt wird, mit diesen vielen Köchen am Ende bringen wird. Die Benzinpreise hier sind immer noch hoch, natürlich im Vergleich zur Schweiz günstig, aber für Amerikaner mit ihren riesigen Autos eben doch hoch. Die Inflation ist auf 4% zugegangen, 3,8%, das ist also nicht ohne. Und das ist gerade für ärmere Leute hier wirklich ein Problem. Und man muss eben sagen, was ich eben schon sagte, Trump war tatsächlich geblendet vom schnellen Erfolg in Venezuela. Aber der Nahe Osten ist eben doch was anderes als eine karibische Diktatur. Und je mehr wir nun über diese Verhandlungen wissen werden, desto größer sitzt der Schock bei den alten Falken, zum Beispiel bei John Bolton.
Zur Erinnerung, wer ist der John Bolton?
John Bolton, Christoph, war der Sicherheitsberater von Trump in der ersten Amtszeit. Er hat sich dann völlig überworfen mit Trump, ist zu einem Trump-Kritiker geworden. Ansonsten ist Bolton berühmt geworden durch seine bedingungslose Unterstützung des Irakkrieges von George W. Bush. Und damals war er natürlich auch Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen.
Lass mal rein, was der John Bolton zum Irankrieg gesagt hat.
Well, I hope the negotiations break down because every day that goes by is a gift to Iran. It gives them 24 more hours to recover from the pummeling they took during the 6 weeks of U.S.-Israeli attack. It gives them time to try and reconstitute their government, which increasingly looks dysfunctional in decision-making capability. And it postpones the day of reckoning, ultimately, when the threat that they pose to control over the Strait of Hormuz is resolved in a way that they never come back and do it again. I think the ceasefire was a mistake. I think these negotiations are a mistake. I think we're on the verge of something that ultimately history will decide was a catastrophic loss for the United States.
Das ist also der John Bolton gsi und er liegt mit seinen Äußerungen relativ nahe beim Lindsey Graham, wo wir vorher gehört haben. Auch der John Bolton sagt, dass der Krieg fortgesetzt werden soll.
Das ist richtig und er sagt auch, dass man dem Iran den Hebel Hormuz nicht überlassen dürfe, aber Trump habe eben keine Ahnung, wie er mit dem Iran umgehen solle. Und Bolton warnt in diesem Interview, dass die Verhandlungen auf einen Punkt zulaufen werden, der die größte strategische Niederlage der USA seit langer, langer Zeit bedeuten würde. Und er sagt eben, dass man das Regime bis zum Äußersten bekämpfen müsste in Teheran und dass die Waffenruhe ein Fehler war, man hätte weitermachen sollen. Und der ist eben, wie gesagt, ein totaler Hardliner, genau im Sinne auch wie Lindsey Graham.
Lass uns nochmal rein, was der John Bolton dem vorschlägt.
The only way to establish deterrence again against Iran trying to close the Strait of Hormuz is to take it away from them militarily, to open up naval traffic on the Arabian side of the Gulf, allow Arab oil out into international markets.
Herr Bolton sagt hier also wieder, dass der Iran nun eine Lektion lernen müsse. Er möchte, dass man die Straße von Hormuz freikämpft und dass man also die Schiffe auf der arabischen Seite, also auf der Omani-Seite und der Emiraten-Seite in den Indischen Ozean rauslenkt. Und er möchte also auf gar keinen Fall, dass mit dem Iran weiterverhandelt wird. Er setzt voll auf eine militärische Lösung.
But the answer now is not to have a diplomatic deal that can be reversed like by Iran, like turning a light switch on and off.
Und man muss hier dazu sagen, Christoph, dass Bolton nicht der einzige Falke natürlich ist, der Trump kritisiert. Ja, wir haben Lindsey Graham schon gehört, aber auch Senator Ted Cruz aus Texas oder der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses im Senat, Roger Wicker aus Mississippi, sind entsetzt über den Stand dieser Verhandlungen. Und wenn man mal sehen will, wie dünnhäutig das Weiße Haus auf diese Kritik reagiert, dann sollte man sich angucken, wie man auf die Kritik von Mike Pompeo reagiert hat. Du weißt, das war der frühere Außenminister von Trump in Trumps erster Amtszeit. Pompeo hat also harte Kritik an diesen Verhandlungen und dem von ihm erwarteten Verhandlungsergebnis angemeldet. Und er ist dann brutal attackiert worden von Trumps Sprachrohr Stephen Choing, das ist der stellvertretende Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, der also dann Pompeo anging mit Shut the fuck up und so weiter und so fort. Also wirklich ganz brutal. Und das zeigt mir, wie aufgeregt und wie dünnhäutig die Leute um Trump geworden sind. Dieser Krieg ist eine riesige innenpolitische und außenpolitische Belastung für diese Regierung geworden.
Was hätte Trump denn jetzt noch für Optionen in dem Irankrieg?
Naja gut, es geht also jetzt um den möglichen Exit und das könnte eben so aussehen, dass man die Waffenruhe verlängert oder dass man ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, wonach also die Waffen schweigen in den nächsten 2 Monaten. Und die Problembereiche, Christoph, die Problembereiche, also die nuklearen Problembereiche, die Raketen und die Milizen des Iran im Irak und die Stellvertreter im Libanon und so weiter, all das würde ausgeklammert und verschoben bis auf Weiteres. Und darin sehe ich natürlich, ich bin kein Spezialist, was den Iran angeht, aber mir scheint, dass das eine Routine der Mullahs ist. Verhandeln, verhandeln, verhandeln. Ich darf daran erinnern, dass die Aushandlung des Abkommens mit dem Iran unter Obama 2015 2 Jahre gedauert hat. 2 Jahre. Und nun sollen also in 60 Tagen diese Problembereiche erstmal ausgeklammert werden und danach soll verhandelt werden, wenn es nach dem Iran geht. Da muss ich schon sagen, also da befürchte ich das Schlimmste. Und es ist natürlich auch auf Seiten der Trump-Regierung eine Sache, die sie vorher auch schon gemacht hat. Man denke an Gaza. Nach dem Friedensabkommen, was Gaza anbetrifft, ist gar nichts mehr passiert. Die zweite Phase, also der Wiederaufbau von Gaza sowie die Regelung einer Regierung für Gaza, ist völlig auf Eis. Es passiert gar nichts. Es ist eine Baustelle diplomatisch. Die Leute leiden in Gaza. Und ich fürchte, dass wir mit dem Iran auf etwas Ähnliches hinauslaufen werden.
Wie meistens, wenn es nicht so recht läuft, beschuldigte Donald Trump jeweils Medien. Damals hat Trump seinen Zorn den David Sanger getroffen. Der David Sanger ist ein renommierter Reporter von New York Times. Und zwar ist es an Bord von der Air Force One zu dem Rencontre gekommen zwischen Donald Trump und dem David Sanger.
What would the use be of repeating the bombing? You did it for 38 days.
Well, no, we did. And you did.
Not get the political changes in Iran.
No, I had a total military victory. Yeah. But the fake news, guys like you, nah, write incorrectly. You're a fake guy, and guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst.
Another
and you should know better, David. You know, you're a professional. You know better. Your editors tell you what to write, and you write it. You should be ashamed of it.
Martin, was haben wir da gerade gehört?
Ja, das ist eigentlich ein starkes Stück, aber nicht weiter überraschend. Donald Trump an Bord von Air Force One beschuldigt den renommierten New York Times-Journalisten David Sanger des Verrats. Ja, er wirft ihm vor, dass er nicht gebührend würdige, wie groß der Sieg der Amerikaner im Iran aussehe. Und daran, Christoph, kannst du mal sehen, wie bescheuert das Ganze ist. Natürlich haben die USA taktisch einen Sieg über den Iran errungen. Die iranische Marine ist natürlich kaputt. Natürlich sind einige dieser Raketenstellungen kaputt. Natürlich ist die Luftwaffe kaputt. Aber es ist eine Sache, wie man taktisch Erfolge erzielt. Es ist eine andere, wie man strategische Erfolge erzielt. Und das geht eben über Trumps Fassungsvermögen raus, würde ich sagen. Und er steht nun, also Trump steht nun, trotz seiner brutalen Kritik an Leuten wie David Sanger, den ich übrigens bewundere, das ist jemand, der sehr gute Analysen abliefert und das mehrmals die Woche macht, also auch unter Druck. Und Trump steht nun vor einem Scherbenhaufen, ja, und natürlich wird er versuchen, wie auch immer der Ausgang dieses Abenteuers oder dieses Ausflugs, wie Trump den Krieg ja nannte, eine Excursion hat er das genannt, einen Ausflug, wie immer das ausgehen mag, wird Trump nun versuchen, also das vor ihm stehende Menü als ein Filet Mignon oder ein Lobster, einen Hummer zu verkaufen, auch wenn eine tote Ratte auf dem Teller liegt. Genauso hat der Kolumnist Thomas Friedman in der New York Times beschrieben. Also Trump wird versuchen, was immer auf dem Teller ist und unappetitlich aussieht, als ein ganz tolles Filet Mignon oder einen Hummer zu verkaufen.
Rächt sich jetzt, dass der Trump auf erfahrene Diplomaten verzichtet oder sie sogar entlohnt hat?
Ja klar, man darf wieder an die Verhandlung von Obama mit dem Iran erinnern. Da wurde in Genf, ich glaube, 13 Tage nonstop am Ende verhandelt, um dieses Abkommen 2015 zusammenzuklopfen. Da waren Experten dabei für Anreicherung, Experten für Raketen, alles Mögliche war da dabei. Im Moment, Trump hat über 100 Botschafterposten im Ausland überhaupt nicht besetzt. Und stattdessen, statt erfahrene Diplomaten oder Abrüstungs- oder Nuklearexperten, werden die Verhandlungen gemacht, also von absoluten Amateuren wie Steve Witkoff oder Jared Kushner, die übrigens dann auch noch Eigeninteressen verfolgen in der Region, über die sie verhandeln, ja. Oder man hat hartgesottene Außenseiter wie Maurizio Clava-Carone. Das ist Trumps Vizekönig, was Venezuela angeht. Das ist ein Anwalt aus Miami, der sicherlich weiß, was er macht. Aber da tun sich auch schon wieder Interessenkonflikte auf. Er ist jedenfalls der Mann, der für Trump Venezuela regelt. Und so geht das also immer weiter und weiter. Und man sieht also, dass die Expertise, die eigentlich gebraucht würde bei diesen schwierigen Verhandlungen mit dem Iran, dass die eigentlich gar nicht da ist.
Wie würde sich denn eine strategische Niederlage der USA im Krieg gegen den Iran auswirken? Also für die USA, aber auch für Israel?
Naja, ich meine, wir haben ja drüber geredet. Für mich wäre das eine Markierung, die ein weiteres Anzeichen für den Abstieg der Vereinigten Staaten bedeutet, von wegen hottest country in the world. Und es wäre natürlich auch eine Schwächung der Vereinigten Staaten international. Man würde sehen, dass die größte Militärmacht der Welt nicht in der Lage ist, einen strategischen Sieg über eine drittklassige Militärmacht zu erringen. Und für Israel wäre das natürlich eine Katastrophe. Man darf nicht vergessen, dass der neue Machthaber im Teheran, Mojaba Khamenei, wieder bekräftigt hat, dass es Israel in 15 Jahren gar nicht mehr geben werde. Und das ist natürlich schon wahnsinnig, wenn man sich sowas anhört. Also, dass eine amerikanische strategische Niederlage in diesem Konflikt hätte auch Auswirkungen auf die NATO. Man müsste einfach in Europa dann mit rechnen, dass Amerika sich noch mehr zurückzieht aus Europa, dass auch der Groll des Präsidenten auf die Europäer weiter wachsen würde, weil sie ihm ja die Hilfe versagt haben in diesem Konflikt mit dem Iran, die er absolut beanspruchen wollte. Und insgesamt wären also die Folgen relativ markant, würde ich sagen.
Ja, und es hätte wahrscheinlich auch Folgen für die Ukraine.
Richtig, ja. Auch für die Ukraine hätte das Wirkung. Also da würden noch weniger amerikanische Waffen in die Ukraine fließen. Ist ja jetzt schon, wie du weißt, Christoph, ein Problem, weil die Waffenbestände der Amerikaner so niedrig sind, dass sie sagen, wir können keine Waffen mehr an die Ukraine verkaufen. Auf der anderen Seite hat natürlich dieser Krieg gezeigt bisher, dass die US-Militärs an einer gnadenlosen Selbstüberschätzung leiden. Man klopft sich hier dauernd auf die Schulter, Trump vorne dran und sagt, wir haben das beste Militär der Welt, wir sind die allergrößten. Ja, mag ja sein, aber in einem Zeitalter, wenn eine $30,000 teure Drohne ein 15 Millionen Dollar teures Schiff außer Gefecht setzen kann, sollte man sich vielleicht doch mal überlegen, wie man weiter mit dieser Superarmee hier in den USA fortgeht. Aber wie gesagt, also das hätte eine strategische Niederlage, auf die wir vielleicht jetzt zusteuern. Ich muss noch mal sagen, wir wissen es nicht, aber es sieht danach aus, das hätte globale Auswirkungen, ganz klar.
Und was wäre denn Folge für den Iran?
Ja, das ist besonders traurig, Christoph. Das würde das Regime stärken. Diese Hardliner im Iran würden glauben, dass sie den Krieg gewonnen haben, weil sie eben ausgehalten haben, weil sie nicht besiegt worden sind. Innenpolitisch müsste man damit rechnen, dass die Repression aufrechterhalten wird, vielleicht sogar noch stärker wird. Also Möglichkeiten, dass sich die Gegner des Regimes erheben könnten auf den Straßen, sehe ich überhaupt nicht mehr nach diesem Krieg bis in die weitere Zukunft. Und das sieht alles sehr düster aus. Und natürlich wissen wir nicht, was die Absichten der Mullahs sind, was das Uran angeht. Ich meine, wir hatten das unter dem Obama-Abkommen ganz klar eingegrenzt. Es gab diese Inspektion und jetzt müssen wir eben mal warten, was tatsächlich am Ende dabei rauskommt und ob die Iraner tatsächlich willens sind, ihr bis zu 60% angereichertes Uran außer Landes zu schaffen oder zu verdünnen, also die Anreicherung runterzufahren. Das muss alles Teil dieser Verhandlung sein. Und wie ich sagte, das kann jetzt einige Zeit dauern.
Ja, und es wird uns entsprechend auch hier in dem Podcast weiterhin beschäftigen. Martin, danke vielmals. Bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von der Sibyl Grimm-Nafzger. Wobei Sibyl Grimm-Nafzger uns einen eigentlichen Fragenkatalog geschickt hat, und zwar zu den Demokraten, die gibt es ja auch noch. Sibyl Grimm-Nafzger fragt erstens, ob Demokraten die verlorene Wahl von 2024 aufgearbeitet hätten. Und zweitens möchte sie wissen, wie die Demokraten bis zur nächsten Wahl, also im November, politisch und emotional wieder relevant werden wollen. Martin, was hast du dazu zu sagen?
Das ist eine sehr zeitgemäße Frage. Wie du weißt, Christoph, ist ja gerade die Autopsie des Wahlergebnisses 2024 nach langer Zurückhaltung vom Democratic National Committee, also der Parteizentrale, veröffentlicht worden. Und das war also dann doch eher ernüchternd, ja, ist auch auf sehr viel Kritik gestoßen, weil diese Analyse der Wahlschlappe von 2024 einiges außer Acht gelassen hat, zum Beispiel die problematische Haltung der Partei vor der Wahl 2024 zum Krieg in Gaza und die Superproblematik von Joe Biden, der sich einfach weigerte, den Platz rechtzeitig zu räumen, das kommt nicht mehr so richtig zur Sprache hier. Aber die Aufarbeitung der Wahlniederlage verläuft irgendwie so in kleinen Schritten und sie verläuft auf allen möglichen Ebenen. Ich bin mir nicht sicher, was am Ende dabei rauskommen wird. Was den zweiten Teil der Frage angeht, ja, also die Demokratische Partei hat, wie du weißt, zwei Strömungen. Das ist eine moderate Strömung, die mehr auf die Mitte zieht. Und wir haben den progressiven Flügel, also den linken Parteiflügel, der sagt, also wir können also auch mit linken Positionen gewinnen, siehe New York. Und da bin ich etwas skeptisch. Also für mich sieht das so aus, als wenn die Partei gut beraten wäre, wenn sie bei den kommenden Wahlen 2028 auf einen Kandidaten setzt, der in die Mitte reinwirkt. Mein Favorit wäre Andy Beshear, der demokratische Gouverneur von Kentucky, der zweimal gewonnen hat in einem roten republikanischen Staat. Und ich denke, sowas bräuchte die Partei, vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, wie das Land 2030 nach dem nächsten Redistricting aussehen wird. Wir haben ja 2030 wieder einen Zensus und der wird zeigen, dass immer mehr Bürger in Staaten ziehen und in Staaten leben, die republikanisch sind. Wenn die Demokraten diesem nicht Rechnung tragen und meiner Ansicht nach Leute nominieren, die in diese politische Mitte reinwirken, dann würde es wahrscheinlich düster aussehen. Aber das ist meine Meinung nun dazu. Es gibt auch andere, die sagen, nein, Martin Kilian hat nicht recht. Wir müssen konsequent linke Politik betreiben und die Leute so anziehen. Das wird sich in den nächsten zwei Jahren zeigen. Das Interessanteste ist, dass wir nun, nachdem in Texas der Trump-unterstützte Ken Paxton am Dienstagabend seine Vorwahl gegen den bisherigen republikanischen Senator John Cornyn gewonnen hat, plötzlich eine Chance sehen werden für die Demokraten, dass sie diesen Senatssitz für sich beanspruchen. Sie haben da einen Kandidaten, der ganz gut rüberkommt, James Tallarico. Und der Gegenkandidat Ken Paxton, der bisherige Generalstaatsanwalt von Texas, das ist ein absolut bunter Skandal, umwitterter Vogel. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Senatssitz an die Demokraten ginge, was natürlich eine Sensation wäre.
Ja, der Tallarico haben wir im letzten Podcast mit der Charlotte zu dem Christentreffen in Washington schon gefeatured. Du hast auch den Beshear erwähnt aus Kentucky. Gibt es innerhalb von der Demokratischen Partei gerade einen Macht- und Generationswechsel oder sind immer noch die alten Leute da irgendwie am Ruder?
Auch das ist im Fluss, Christoph. Also wir haben eine Verjüngung, was das Repräsentantenhaus angeht. Wir haben jüngere Kandidaten, oder auch im Senat, siehe Tallarico, auch Graham Platner in Maine. Aber die alte Garde hängt natürlich immer noch zum Teil an ihren Sitzen fest. Denkt nur an Chuck Schumer, den Minderheitsführer der Demokraten im Senat. Der Mann ist, glaube ich, so alt wie ich, wenn ich mir selber mir vorstellen.
Du bist noch jung, Martin.
Wenn ich mir mich selber als Minderheitsführer in Washington vorstelle, wird mir Angst und Bange. Also es gibt tatsächlich, also wenn du das Glück hast, noch einigermaßen fit zu sein, du merkst trotzdem, du bist nicht mehr der, der du vor 30 Jahren warst, der du vor 20 Jahren warst. Und das trifft eben auch für Politiker zu. Siehe Donald Trump, der jetzt 80 wird und man sieht und merkt es ihm an, dass er 80 wird, ja. Auch er ist eigentlich zu alt für das Amt, das er bekleidet.
Danke vielmals für die Beantwortung der Fragen von der Sibyl Grimm-Nafzka. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Danke vielmals, Martin, und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Tschüss nach Zürich, Christoph. Mach's gut.
Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger der Berner und der Basel-Zeitung. In einer Woche rede ich weiter mit dem Martin Kilian. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war der Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist der Noah Fendt. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.